Heute einen Bibelvers gemeinsam auswendig. Benny kann den lange nicht, also den könnt ihr vergessen. Der schläft immer, wenn es ans Bibelvers lernen geht. Aber ich habe gedacht, wir werden jetzt sonntags mal immer eine Bibelrallye machen um das goldene Bonbon. Wir werden mal gucken, ob wir über 4 Wochen 4 Bibelverse auswendig lernen. Und wer die nach 4 Wochen nacheinander aufsagen kann, wenn ich sage Psalm 56, 4 und 5 und dann sage ich kann's, dann gibt es einen Preis. Ich werde mir noch einen überlegen. Ich denke so, alles was unter 30, wir werden mal gucken, wie wir das machen. Also, wir lesen mal als Gesamtgemeinde diesen Auswendiglernvers, das ist ganz leicht zu merken, Psalm 56, das ist 56, da ist minus 2, dann haben wir 54 mit drin und dann plus 1, die 5 wieder, also Psalm 56, 4 und 5. Benny, ich lese den mal vor. Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Da ist von dem großen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, die Rede. Ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ihm vertraue ich und fürchte mich nicht. So, und jetzt seid ihr mal generell hier alle gefordert. Wir lesen Psalm 56, 4 und 5. Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ihm vertraue ich und fürchte mich nicht. Ihr wart sehr leise. Der hat es nicht mitgekriegt. Wir probieren das nochmal. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen lauter hören, damit die Leute das bei Zoom auch mitkriegen. Dieser Vers, jeder, der im Gottesdienst ist, ich nehme euch mit hinein, ihr müsst den Kindern was vormachen. Sagen, selbst ich mit so vielen Jahren, mit meiner Vergesslichkeit schaffe diesen Vers noch. Also, wir probieren ihn nochmal. Psalm 56, 4 und 5. Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ihm vertraue ich und fürchte mich nicht. Höre ich ein Amen? Wunderbar. Ich bin nicht so gut mit Puppenspielen, deswegen setze ich ihn wieder hin. Du darfst während dieser Zeit den Mundschutz mal abnehmen. Fürchtet sich übrigens vor Schnecken, aber das will ich jetzt nicht im Detail weiter sagen. Ich möchte mit euch die Texte weitergehen unter dem Gesichtspunkt, was soll ich denn tun? Hier im Raum sitzt gesammeltes Bibelwissen. Ihr seid sowas von bibelfest. Ihr könnt nächsten Sonntag sogar Psalm 56, 4 und 5. Moderne Übersetzung. Luther hat das ein bisschen strammer übersetzt, aber der ist leichter zu lernen. Also die Frage, was soll ich denn tun? Und das insbesondere in der Zeit, wo ich mich frage, ob Gemeinde in der jetzigen Form überhaupt noch funktionsfähig ist, ob die überhaupt noch Sinn hat. Wir dürfen ja hier nur als Einzelne singen. Ich dürfte singen, ihr müsst es alle schweigen. Deswegen singen wir ja draußen. Ab wann muss Gemeinde zugemacht werden? Und dann die Frage, die mich dann beschäftigt vom Thema Gemeinde, müssen wir unbedingt wieder alle gemeinsam einen Gottesdienst haben, wie wir ihn immer hatten? Oder will Gott vielleicht was ganz anderes? Dann höre ich die Vorsichtigen, die sagen, Corona ist noch nicht vorbei, ich könnte mich ja anstecken. Nebenbei, jeder von uns geht mal einkaufen und da ist die Gefahr wesentlich größer, dass du dich ansteckst, wie momentan hier, wo er alle im Abstand steht. An der Aldi-Kasse drängeln die sich immer. Nebenbei, wenn es hier so piept, die Rauchmelder, die wollen eine neue Batterie haben, die melden sich, die fangen jetzt immer mal an zu piepen und sagen, Batterie, 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 Psalm 56, 4 und 5. Ja, verstehe. Aber weißt du, du gehst einkaufen, weil dein Magen was braucht. Warum dann den Gottesdienst verpeilen, wenn deine Seele was braucht? Versteht ihr? Da sind wir auf einmal sehr, sehr vorsichtig. Dann sagen wir Leute, ach, das ist so risikoreich, wenn ich auf der Liste stehe beim Reingehen. Es könnte ja passieren, dass einer hier Corona hatte im Gottesdienst und dann muss ich 14 Tage in Quarantäne, das kann ich mir nicht erlauben. Das sind Argumente, die ich gehört habe. Manche bleiben sogar aus Bequemlichkeit zu Hause, weil sie inzwischen einen Zoom-Gottesdienst kriegen. Hat den Vorteil, man kann auch mal umschalten, wenn es zu langweilig ist und nebenbei kann man auch noch Sportnachrichten gucken. Aber das ist doch alles kein Ersatz zwischen dem, dass man zusammenkommt als Heilige. Ich verstehe das nicht. Wenn ich sehr krank bin und zu einer absoluten Risikogruppe gehöre, sage ich mal, dann ist es verständlich. Oder wenn ich wie Wolfgang in Griechenland bin und dann was mitkriege oder die Familie in Peking in der Botschaft, wenn sie das mitkriegt, ist Zoom unheimlich ideal. Oder auch wenn die Nachbarn sich nicht reintrauen, nicht wegen Corona, weil die denken, die Frommen sind so ganz komisch, dass sie das mal hier sehen könnten in der Umgebung. Wäre ja gut. Aber ich habe bei all dem gedacht, das ist doch ganz komisch. Vielleicht sollten wir das ganze Anwesen hier verkaufen, weil vielleicht brauchen wir ja gar keinen Gottesdienst mehr. Sagen wir mal, wir kriegen hier für 2,5 bis 3 Millionen. Was meinst du, wie viele Missionare wir unterstützen könnten? Die wären vielleicht wesentlich effektiver im Evangelium verkündigen wie wir. Den Gedanken hatte ich diese Woche. Und zwar deswegen, weil ich festgestellt habe, die meisten kommen hier rein, nur um, ich sag mal, mehr oder weniger einen bequemen Gottesdienst zu haben. Ein paar sehen die Seele gestreichelt kriegen, aber kaum einer kümmert sich, wie das ganze Anwesen wirklich erhalten werden kann. Der Freiwilligen sind immer ganz wenige. Als ich heute hereinkam, ich musste sogar Tempotaschentücher bei der nehmen, Papierchen lagen hier, nur weil Jürgen in Urlaub ist. Nicht, dass ich mich jetzt geschämt hätte. Ich meine, das Tempotaschentuch habe ich so weggelegt, das liegt jetzt da vorne, aber ist ja egal. Versteht ihr? Die Frage ist, wozu brauchen wir das noch? Vielleicht sollten wir das verkaufen, weil ich finde momentan keinen, der regelmäßig kommt und Spinnen jagt. Der regelmäßig hier vorbeikommt und sagt, ich will mal ein bisschen mehr machen, als nur den Sonntag vorbeikommen. Aber das wäre jetzt eine halbe Beschwerde in meiner... Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn die Begegnungskirche auf einmal nicht mehr da wäre? Würde uns was fehlen oder hätten wir nur ein Gebäude, was nicht mehr da wäre? Ist ja eine richtige Frage, vor allem in Corona-Zeiten, wo man nicht mehr alles darf. Ich habe mich gefragt, wir haben gesagt, diese Gemeinde soll ein Gebetshaus sein für alle Nationen. Wir schaffen es aber nicht, dass wir regelmäßig, wenn wir es nicht fertig organisieren, die unterschiedlichen Gemeinden, die sich das Gebäude hier teilen, immer mal wieder in einen gemeinsamen Gottesdienst hineinzuführen. Ich träume davon, wenn wir sonntags um 9 Uhr, ich sag mal, den klassischen Gottesdienst haben, wo wir hier wieder alle singen können, wo wir dann alte Choräle singen. Danach kämmt ihr, die ihr hier seid, und danach würde das gemischt sein, dass dann die arabische Gruppe am Sonntag käme und würde dann einfach ab 2 Uhr hier sein und um 16 Uhr würde Bethlehem-Gemeinde schon mit den Hufen scharen und sagen, gib mal acht, es wird Zeit, dass ihr jetzt geht. Oder am besten, wir feiern das mal zusammen, dass wir 3, 4 Gottesdienste hintereinander haben. Der eine wird in Deutsch, Amharisch, der andere in Arabisch-Deutsch übersetzt und wir würden uns komplett mischen regelmäßig. Und nur die Bibelstunden, die würden nochmal einzeln gemacht. Dann würde nämlich was aus der Vision geboren werden, dass wir nicht nur Immobilie teilen, sondern Herz zu Herz. Ich frage mich in dieser Corona-Zeit, was ist eigentlich noch sinnvoll? Und bei dem ganzen Überlegen bin ich auf eine Grundsünde der christlichen Gemeinden in Deutschland gekommen. Also kein substanzielles Problem der Gemeinde hier. Ich bin auf das gekommen, was in Jesaja 53, Vers 6 steht. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Wir sind alle gelebte Egoisten. Hauptsache ich. Das ist ein Grundproblem, was bei Jesaja schon beschrieben wird. Und ihr könnt mal ein Bibelstudium über Egoismus im Alten Testament machen, wie oft Gott sein Herz an dieser Stelle ausschüttet. Und das wird insbesondere dann interessant, wenn eine Krisensituation kommt, dann grenzt sich Europa ab in Einzelstaaten, selbst die Bayern von Mecklenburg-Vorpommern. Jeder zieht sich zurück und sagt, Hauptsache ich. Und insbesondere, wenn Krisensituationen kommen, ist es das elementare Ding, was passiert. Das ist noch ganz anders wie sonst. Und ich habe mich gefragt, wie lebt Gemeinde in dieser Egoistenzeit? Das wäre doch mal eine richtige Frage. Und wenn man so eine Frage stellt, müsste man in die Bibel reingucken. Und jetzt habe ich eine lange Ausholgeschichte gemacht, nicht? Und ich habe euch alle hoffentlich erwischt, ihr Egoisten, die hier seid. Und ich, Egoist, der hier vorne stehe. Jeder schaut nur auf das Seine. Hauptsache mein Haus, meine Sache, meint mir, meiner, mich. Meins, wie er singt und lacht. Und ich möchte mit euch die Antwort aus der Apostelgeschichte suchen. Die Vorgeschichte, die ist schnell erzählt, ihr seid ja alle bibelfest. Und Lukas hat es ja festgeschrieben für seinen Freund und für uns, damit wir daraus lernen. Da war doch die Geschichte, Petrus geht mit Johannes will in den Tempel zum Gebet gehen, sieht da jemanden, der schon ewig lange gelähmt an der Pforte steht und bettelt. Und dann sagt er, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Diesen Spruch kennen wir. Aber heute kann ich sagen, Silber und Gold habe ich, aber den Rest kann ich nicht. Versteht ihr? Also umgekehrt. Der wird gesund, springt durch den Tempel und Petrus haut eine Predigt raus. Nicht so, ach Gott hat euch alle lieb, ihr seid ja so fantastisch, gut, wunderbar, sondern der haut raus und sagt, wenn ihr nicht Buße tut, könnt ihr alles knicken. Und nebenbei, wenn wir es nicht schaffen, unsere Egoismen beiseite zu legen und das unter der Buße wirklich bearbeiten, werden wir so viel spenden können, wie wir wollen. Wir werden so viel Lobpreis machen können, wie draußen. Wir werden es nicht schaffen, ins Himmelreich kommen. Nämlich nur Jesus Christus allein wird es nicht machen, sondern Jüngerschaft ist gefragt. Du kannst dich bekehren, aber wenn du dann nicht Jüngerschaft lebst, wird die Frucht ersticken. Ganz einfach ist es. Und für mich ist die große Trauer, die ich sehe, dass viele angefangen haben, die haben sich spektakulär bekehrt, sie konnten vorne ein Zeugnis geben, aber sie sind nie in die Jüngerschaft hineingekommen, haben den Egoismus nicht beiseite gelegt, deswegen haben sie es nicht geschafft, bis ans Ziel zu kommen. Und das ist die ganz große Gefahr, dass wir in dieser Zeit der Krise uns zurückziehen und so sagen, okay, es geht auch mal nur mit Zoom. Wenn jetzt einer ein schlechtes Gewissen hat, ist mir das egal. Ihr seid ja hier. Also, ja gut, aber könnte sich ja der eine oder andere, na, lassen wir das. Aber jetzt haut Petrus die Predigt raus, das war spektakulär und die Frommen regen sich drüber auf, kassieren sie ein und stecken ihn in den Knast. Das ist das, was ich immer befürchtet habe, wenn ich auf der Straße gepredigt habe. Ich sage noch zwei Sachen, dann sacken sie mich ein und dann kommt so ein Männchen, ein rotes Kreuz, weißer Kittel und sagt, kommen Sie mal mit, so chaotisch kann das ja gar nicht sein. Die sacken ihn ein. Danach gibt es Gerichtsverhandlung. Und Petrus geht nicht zurück, sondern sagt, es ist in keinem anderen Heil. Wir sollen Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Er richte doch selbst drüber nach, wir bezeugen Jesus den Gekreuzigten und Auferstandenen. Das war eine Hammerbotschaft, mitten in der Gerichtssituation. Ich weiß nicht, wer vor euch mal vor dem Richter gestanden hat und musste Zeugenaussage machen. Irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Vorne die Roben stehen, weißt du, und du musst dann, bleiben Sie die Wahrheit, sagen Sie die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Ja? Und Jesus ist auferstanden, er lebt. Dann kriegen Sie das absolut verboten, je wieder zu singen, je wieder zu predigen. Und Sie sagen, wir müssen Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Und jetzt kommen Sie in die Gemeinde rein. Und das ist jetzt das Interessante, was ich mit euch lesen will. Das ist der Bibeltext. Das andere war alles Vorgeschichte. Ich habe mir gedacht, wenn ich damals verantwortlich gewesen wäre in der Gemeinde und Petrus wäre jetzt zurückgekommen. Ach, ich lese erstmal den Text, damit ihr den schon mal verinnerlichen könnt. Also wir verlassen einen Moment Psalm 56, Vers 4 und 5. Gut, das haben wir schon mal verinnerlicht. Aber jetzt zu dem Text. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrlich, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen soll. Und nun, Herr, sieh an hier drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Freimut ist jetzt nur kein Name, sondern Freimut heißt übersetzt geistliche Überlegenheit. Nicht Arroganz, sondern du lebst mit deinem Verstand und deinem Wesen in einer anderen Dimension. Eine geistliche Überlegenheit. Ich habe mich gefragt, was hätte ich als Gemeindeleiter getan? Ich hätte eine Ältestensitzung einberufen und dann hätten wir diskutiert. Wir wären mit Petrus übereingekommen, dass wir mehr für die Religionsfreiheit eintreten müssen. Vielleicht hätten wir eine Petition zusammengestellt an Herodes und Pilatus, dass Gottesdienste in dieser Form also gar nicht mehr behindert werden dürfte. Vor allem dürften geistliche Leiter nicht einfach so verhaftet werden. Ich hätte gesagt, ich lasse mal eine Abstimmung in unserem Volk machen, dass Religionsfreiheit weiter gewährleistet werden muss. Vielleicht hätte ich einen Gebetsaufruf gemacht, dass der Herr die Widersacher wie bei der Rote Cora im Boden versinken lassen sollte. Gebetsnächte. Vielleicht wäre Philippus aufgestanden und hätte gesagt, wir machen mal prophylaktisch einen Fonds für verfolgte Brüder und Schwestern, damit wir die Familien wenigstens versorgen können. Also ich habe weiter überlegt, wie unsere Ältestensitzungen dann ausgesehen hätten. Vielleicht wären einige aufgestanden und hätten gesagt, vielleicht sollten wir nicht mehr in der Öffentlichkeit Kranke heilen. Das schafft nur Unruhe. Wir machen das jetzt immer nur noch im Hinterzimmer. Und wenn schon Heilung, dann bitte nicht so sehr drüber reden, sondern wir geben nur dem Herrn die Ehre. Einige werden gesagt haben, man muss den Obrigen mehr untertan sein. Hätte vielleicht schon prophylaktisch auf die Stelle von Paulus hingewiesen. Und vielleicht hätten einige wirklich Petrus sich zur Brust genommen und hätten gesagt, Petrus, konntest du nicht ein bisschen diplomatischer sein? Hättest du nicht sagen können, ihr Gott hat euch so lieb, ihr Heiligen. Ihr tut so wunderbare Sachen. Ihr seid so fantastisch. Warum musst du denen sagen, ihr seid an allem schuld? Passt nicht. Versteht ihr? Wenn man ein bisschen reingeht in den Text und sagt, was haben die damals, die in der Verfolgung standen? Die spielten ja mit ihrem Leben, in dem sie zusammengekommen sind. Die waren nicht in der Corona-Krise, sondern die waren in der Verfolgungskrise. Da wurde die Hand schon an ihre Oberen gelegt. Also ich hätte erst mal gesagt, Herr Jesus, Ich bete jetzt mal dreimal am Tag Psalm 56, Vers 4 und 5. Ich hätte das gemacht. Aber stattdessen sind die ganz komisch. Sie hauen als erstes ein Glaubensbekenntnis im Gebet raus. Ich frage mich, wie meine Gebetsstunde dann ausgesehen hätte. Wie das am Dienstag aussehen würde, wenn sowas passiert, wenn ihr hier sitzt in der Gebetsstunde, wenn Uni zum Frühgebet kommt, wenn wir sagen, wir machen eine Gebetsnacht, wie würde ich beten? Sie haben nicht in Angst gebetet, sondern sie haben ihre Stimme erhoben und haben: Gott, du bist immer noch in Kontrolle. Ein Glaubensbekenntnis haben sie gebetet. Herr, du bist immer noch in Kontrolle. Ich habe hier den Standardvers, das wäre was für die Erwachsenen in der Corona-Krise, der Schwierigkeiten damit hat, diese klassische Stelle aus Hebräer 12, Vers 26 bis 28 mal rausgehoben. Wir leben in der Zeit, wo der gesamte Erdkreis erschüttert wird. Von Alaska bis Südafrika, alles wird erschüttert. Das erste Mal, soweit ich das sehe, in der Menschheitsgeschichte. So, und dann steht jetzt: Seine Stimme hat zu jeder Zeit die Erde erschüttert, immer nur partiell, aber diesmal ganz. Jetzt aber verheißt er und spricht: Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Ich bin gespannt, wann wir die ersten Nachrichten hören, wann im Himmel was passiert. Und da meine ich jetzt das Weltall. Kannst du nachlesen, das wird kommen. Das ist die nächste Phase. Ich nehme an, das kommt nach der Wirtschaftskrise, die wir in diesem Jahr noch haben. Noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll auf das Bleibe, was nicht erschüttert wird. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Die Erde wird erschüttert, aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, kannst du stehen und kannst sagen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt in aller Krise. Und eigentlich hättet ihr im ersten Gottesdienst dabei sein müssen, wie Birol gepredigt hat. Aber tut mir ja leid, ihr seid eben zu spät aufgestanden. Ne? Versteht ihr? Der hat das Kreuz hier hingelegt und hat es mit einem Tarnnetz belegt. Fand ich, Birol war so ein geniales Bild. Weil dann gibt es Sorgen, gibt es Schwierigkeiten, gibt alles Mögliche. Und alles überdeckt das Kreuz. Ich sehe es nicht mehr. Aber mein Heiland ist für mich gestorben. Das ist die Botschaft von Ostern. Er ist auferstanden und er lebt. Und wenn die Erschütterung kommt, wenn wir vielleicht nur noch eine Stulle Brot haben und keine Wurst mehr, weil Tönnies zugemacht hat, wenn wir sagen, wir können uns auch keine Blume mehr leisten oder nichts und draußen verdorrt das Gras, weil nach Deutschland auch die Heuschreckenplage kommt, dass ich morgens aufstehe und sage: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott ist größer. Er ist größer wie jede Krise, wie jede Krankheit, wie jede Schwierigkeit, wie jede Sorge. Das war das Glaubensbekenntnis, was die ersten Christen nach der Gefangenschaft von Petrus und Johannes verkündigt haben. Im Gebet: Gott, ich danke dir, dass du immer noch in Kontrolle bist. Ich fürchte mich, aber ich lerne jetzt Psalm 56, 5. Das Glaubensbekenntnis, in dem er sagt, geschrieben: Du bist immer noch in Kontrolle. Und dann geht es ein Stückchen weiter. Das dritte, was in diesem Gebet kam: Sie geben Gott in allem die Ehre. Sie diskutieren nicht, ob Gott nur die Corona geschickt hat oder nicht, woher das kommt oder nicht. Das ist denen vollkommen egal. Sondern sie kommen an der Sache und sagen: Gott, es geht um deine Ehre im Gebet. Ich habe hier eine spezielle Geschichte rausgesucht aus dem Alten Testament. Da sind die ganzen Egoisten bei Mose in der Wanderung und die kommen irgendwann auf die Idee und sagen: Mose, weißt du, wir sind auch alle Heilige. Du hast nichts mehr zu sagen. Und dann geht es am Ende, dass Mose sagt: Okay, dann holt jeder mal von euch so eine Opferpfanne raus. Die hatten wahrscheinlich jeder im Haushalt, nicht nur eine Bratpfanne, sondern auch eine Opferpfanne. Da wurde Weihrauch draufgelegt und dann sagt er: Es geht um Gottes Ehre. Gott hat gesagt: Mose, du sollst das Volk da rausführen. Bitte das jetzt nicht auf Paul übertragen. Meinst du, ich will eure Last tragen? Deutschen, ich heiße nicht Mose, ja? Versteht ihr? Und dann werdet ihr vor Gott erscheinen und dann werden wir sehen, was ist. Und die machen das auch alle. Die kriegen einen dicken Hals und sagen, wir werden das schaffen, wir sind die Egoisten, wir werden das in die Reihe kriegen. Und dann passierte das, dass die rote Kora aufging und 3000 Leute im Boden versanken und die, die die Pfanne noch hatten, die wurden dann auf einmal wirklich tot gemacht. Durch die heilige Gegenwart Gottes. Und ihr Lieben, ich komme noch mal drauf zurück. Wenn wir nicht in erster Linie die Ehre Gottes suchen, suchen wir unsere Ehre. Und das nennt sich Egoismus. Und dann trägt jeder seine eigene Pfanne. Und dann werden wir sehen, dass wir es damit nicht schaffen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, ja klar. Aber du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesem ist das ganze Gesetz und die Propheten und den Herrn auch natürlich. So, und dann kommen sie zusammen. Und dann entsteht eine mächtige Plage. Das könnt ihr nachlesen. Und diese Stelle habe ich dann rausgeholt. Und dann starb einer nach dem anderen von den Egoisten. Die starben dahin. Und dann ruft Mose zu Aaron. Aaron, geh schnell an den Altar mit der heiligen Pfanne, hol Rauchwerk und stell dich zwischen die Toten und die Lebenden, dass die Plage gewehrt wird. Und dann kann ich mir vorstellen, dieser alte Aaron, der war ja nicht mehr jung, der ist ins Zelt gezischt. Und hat vom Altar das Räucherwerk genommen und hat sich zwischen die Leute gestellt. Und dann steht es geschrieben, als er zwischen den Lebenden und den Toten stand, da wurde die Plage gewehrt. Da wurde ein Blick auf die Not in dieser Stadt gelenkt. Auf Leute, die nicht mehr wissen, was rechts und links ist. Die vor Angst und Einsamkeit vergehen, die immer noch schlaue Sprüche haben und meinten, dies oder jenes wäre wichtig. Und ich glaube, wir müssen als Heilige wieder dahin kommen, das Räucherwerk zu nehmen und zwischen den Toten und den Leben zu stehen und die Hoffnung Jesus Christus verkündigen. Es geht um seine Ehre. Es geht um seine Ehre, nicht um unsere Ehre. Das Gebäude kann man wegnehmen, aber seine Ehre nicht. Ihr Lieben, wie die gebetet haben, das möchte ich lernen. Und ich möchte dann zwischen den Toten und den Lebenden stehen können und sagen, es geht nicht um meine eigene Bedürftigkeit, sondern es geht für die Rettung dieser Welt. Viele von uns haben die Jahre über immer um Urlaub geplant, haben dieses oder jenes gemacht, haben Prospekte gewälzt. Und jetzt mit Corona, mit einmal geht es nicht mehr für eine Zeit lang. Vielleicht habe ich viel mehr meine Ehre gesucht. Ich muss jetzt das und das. Wie viel Ehre von ihm habe ich gesucht? Was bestimmt da mein Leben? Wenn wir hier nicht anfangen, Buße zu tun, erübrigen wir uns als Gemeinde und wir können den Laden spielend verkaufen. Wir kriegen mindestens 2 bis 3 Millionen dafür. Dafür würde es sich schon lohnen. Das wäre realistischer. Wenn es nicht mehr darum geht, dass Gott die Ehre in allem bekommt in meinem Leben, auch wenn ich da rausgehe, ihr Lieben, wenn uns das nicht mehr auf die Knie zwingt, wenn das mich nicht mehr auf die Knie zwingt als Pastor und sagt, hier habe ich permanent versagt. Mir ging es darum, einen guten Gottesdienst zu machen, das alles wunderbar zu organisieren, aber ich glaube, ich muss ganz neu auf meine Knie gehen und sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um die Ehre Jesu Christi. Und das lerne ich hier mitten in der Krisensituation der ersten Gemeinde. Sie sagen, Herr, es geht um deine Ehre. Bin ich zu hart mit euch? Nee, vielleicht bin ich zu hart mit mir. Aber ich denke, ich kreise viel zu sehr um meine eigene Bedürftigkeit. Und alle, die hier sitzt, ihr seht alle wohlgenährt aus. Heuschreckenplage hatten wir, glaube ich, noch keine, wa? Ja, ein paar Käfer vielleicht im Garten, aber das ist eine andere Sache. Ich gehe mal noch ein Stückchen weiter. So, jetzt müsste das eigentlich kommen. Und nachdem sie das Glaubensbekenntnis weitergegeben haben, gehen sie so und sagen, und nun Herr, sieh an ihr Thron und jetzt kommt die Fürbitte. Jetzt kommt die Fürbitte für dich und mich. Bisher ging es nur um die Ehre Gottes. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes. Hier ist diese geistliche Überlegenheit in den Wirren dieser Zeit verloren gegangen. Jeden Tag habe ich die Zahlen in der Statistik nachgeschaut, wie viele Corona-Tote, wie viele Ansteckungsfälle da sind. Und dann habe ich natürlich das mit anderen Leuten diskutiert und dann macht es sich das immer gut zu sagen, aber der Trump, das ist ja noch so, da ist ja noch viel schlimmer, um was in Brasilien passiert. Also man sollte ganz anders und dann sagen, ja, hast du schon gelesen, was im Iran ist und hast du das schon gelesen? Und man hat dann ewig diskutiert und dann, ach, ich kann die Maske nicht mehr halten. Jetzt neulich habe ich sie vergessen. 30% meiner Diskussion in der letzten Zeit ging über diese Erschütterung, die momentan durch unser Land geht, anstatt zu sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Gelegenheit der Gemeinde Jesu Christi, dass das Stabile sichtbar wird. Warum lasse ich mich ständig betrüben? Mit oder ohne Maske an der Kasse kann ich doch trotzdem was von der Güte Gottes weiter ausstrahlen. Und deswegen sehen wir Christen auch so oft so abgemackert aus, weil wir uns permanent um unsere eigenen Sorgen drehen. Die sind groß, die sind wichtig, aber sie verdecken nur das Kreuz. Was wäre, wenn wir heute ein Versprechen machen, mal eine Woche keine Corona-Statistik angucken, sondern stattdessen Psalm 56, Vers 4 und 5 auswendig lernen und 5-mal am Tag zitieren. Und dann als nächstes sagen, Herr, es geht um deine Ehre und ich brauche mehr von deinem Freimut, weil sonst lese ich wieder Corona-Statistik. Wenn es dich getroffen hat, war das Absicht. Ich betone das nochmal. Und dann ist die Frage, wie Gott antwortet. Und das ist für mich absolut genial. Gottes Antwort war, als sie so gebetet haben, als sie ihre Knie gebeugt haben und gesagt haben, es geht Gott um deine Ehre. Da gab es ein Erdbeben. Hammermäßig, nicht? Und es ist interessant, und dann wurden sie, ich sage jetzt mal, wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die hatten doch schon mal Pfingsten. Was brauchten die denn? Nochmal eine, noch einen Schlag. Gibt es eine Wiedertaufe im Heiligen Geist? Habe ich noch keine theologische Aussage darüber gehört. Aber du kannst durch die Apostelgeschichte gucken. Immer wieder war es notwendig, dass der Geist so kam, dass sie nochmal mit dem Geist getauft wurden. Mit Pfingsten hat es angefangen. Hier haben wir es kurze Zeit später nochmal. Und was war die Folge? Das ist sehr interessant, die Folge, nicht? Die Erde erbebte, ich weiß nicht, ob ihr das mal miterlebt habt. Im Schwarzwald war ich mal im Etagenbett bei einer Freizeit, werde morgens wach, das ganze Bett wackelte und ich habe mich rumgedreht und sagte, ach, ein Erdbeben und habe weitergeschlafen. Und das hat man dann in der Zeitung gelesen. Ja? So ein richtiges habe ich noch nicht mitgemacht. Aber was wäre, wenn jetzt während der Predigt, während wir vielleicht zum Ergebnis kommen und sagen, ja, so ist es, auf einmal die Erde wackeln würde. Das wäre ja nur ein Ding. Aber dann kommt der Heilige Geist wumm auf uns. Vorher hatten sie den Freimut anscheinend nicht. Aber dann bekamen sie ihn. Die haben vorher gebetet, ohne den Freimut zu haben. Aber die haben ihre Blickrichtung in die richtige Richtung gesendet. Nochmal, es kann durchaus passieren, dass die Zeiten noch chaotischer werden. Gebe ich mir gar keine Illusionen hin, ich lese durch das Neue Testament, vielleicht haben wir ein paar gute Jahre noch, aber die Frage ist, wodurch lasse ich mich bedrücken? Was ist wirklich bestimmt? Und drehe ich mich dann nur immer da so rum? Und ich habe es in letzter Zeit so oft gesagt, viele Christen, die sagen, wir müssen die gleichen Gottesdienste wieder haben, wie wir sie vor einem halben Jahr noch hatten. Aber ich habe immer gesagt, die waren auch nicht der Renner evangelistisch in dieser Stadt, weil uns hat man nicht die Tür hier eingerannt deswegen. Wir sind immer nur als kleiner Haufen zusammengeblieben. Ja, nur gut, auf einem kleinen Haufen liegt ja eine große Verheißung in der Schrift, aber die möchte ich dann auch gerne sehen. Also unsere Gottesdienste waren nicht der Brüller, wo man sagt, das kann man gut bei Instagram mit 100.000 Followers kann man gut installieren. Ich habe noch nicht gesehen, dass die Nachbarn hier reingeströmt sind, außer zur Eigentümerversammlung. Verwechseln sie mich immer mit dem Hausmeister, finde ich immer lustig, aber ist ja gut. Bin ich ja auch. Versteht ihr? Ich glaube, wir brauchen noch mal ein anderes Maß an Gegenwart Gottes. Dass wir wirklich rausgehen und diesen Freimut haben, zu verkündigen. Und ich schließe dann noch mal ab aus meinen Zeiten am Kudamm. Die Anekdote habe ich öfters mal erzählt. Am Anfang bin ich rausgegangen auf die Straße im Sommer. 3, 4 Leute sind mitgegangen, stehen geblieben. Spätestens nachdem wir gesungen haben, ist nur noch einer. Das war frustrierend. Dann bist du nochmal rausgegangen, nochmal. Über 10 Jahre, jeden Sommer mit unterschiedlichen Mengen an Leuten am Kudamm gestanden, an unterschiedlichen Sachen. Wir haben Pantomime aufgeführt, wo die Leute immer nicht wussten, was die Kreuzigungsszene eigentlich bedeutete. Ich sah, das bringt gar nichts. Wir haben dann Sketche gemacht, die waren wesentlich effektiver. Wenn du den Leuten vor die Füße gesprungen bist und hast sie richtig angemacht, das brauchten die Berliner. Aber so strategisch richtig bekehrt haben sich keine. Und dann gab es 2, 3 Krisen, wo ich gesagt habe, ich gehe nie, 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 nie wieder auf die Straße. Die will ich jetzt nicht benennen, diese Krisen. Die waren heftig, ohne Ende. Das wünschte ich keinem von euch. Richtig mit dämonischer Macht begleitet. So, das muss ich mir nicht antun. Vor allem ist ja dann blöde, wenn du dann als stellvertretender Chef von der Firma dann am Samstag dir einen Affen auf der Straße machst und immer die Angst hast, kommt jemand vorbei und sieht dich dann von deinen Geschäftskunden. Ja. War mir egal. Und dann bin ich auf Bitten und Betteln, damals von Sam Fields, nochmal mit rausgegangen. Und wir stehen auf der Straße. Beim Singen sind nicht viele stehen geblieben. Aber als ich angefangen habe zu predigen, ohne Mikro, ich schätze 200-300 Leute haben sich gedrängt. Frauen sind Huckepack genommen worden von ihrem Mann, damit sie mitkriegen konnten, was da war. Und normalerweise hat man das immer so gemacht, man singt, man macht einen Sketch, man predigt und dann versuchst du Gespräche zu führen, mit Leuten gegebenenfalls zu beten und dann machst du es nochmal. Wir hatten 2 Sessions durchgegangen, immer mit den gleichen Massen Menschen. Die haben gedrückt, die kamen dicht an dich ran. Und dann so gehen 23 Uhr, gefühlt, vielleicht waren es schon 1 Uhr nachts, aber gefühlt, ja, sage ich mal, kommen wir nochmal zusammen, so beim Blumenkübel, werde ich nie vergessen, vor der Gedächtniskirche auf dem Platz. Nur nochmal zusammen einen kleinen Kreis gebildet und sagt, wir danken nochmal dem Herrn Jesus, dass wir mit ihm auf der Straße sein dürfen. Ich mache meine Augen auf, weil ich damals immer noch mit Augen geschlossen gebetet habe. Später habe ich dann eingestellt, weil ich Angst hatte, während dieser Zeit wird unsere Anlage oder sowas geklaut. Ja, also ich stehe da, mache die Augen auf, da war unser Blumenkübel umrundet von ich weiß nicht wie vielen Leuten. Und dann bin ich nochmal auf den Blumenkübel gestiegen und habe nochmal von der Güte Gottes gepredigt. Und kleine Klammer auf, das ist kaputt gegangen. Als eine andere Gemeinde kam und sagt, wir sind größer, wir sind besser, ihr seid eine Sekte, ihr habt Strawinski-Kassetten rausgebracht, mit euch können wir nicht. Die kamen mit Riesenanlagen, mit riesengroßen Sachen an und das ging dann gar nicht mehr. Verstehen wir? Wir müssen lernen, wieder hinzugucken, unsere Egoismen beiseite zu legen. Wenn, dann geht es nur in Einheit, in der Ermutigung. Und das ist der Fall, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das ist das, was ich mir für unsere Gemeinden, die dieses Gebäude nutzen, zutiefst wünsche. Das wünsche ich mir für mich zutiefst. Dass ich erfüllt werde von seiner Herrlichkeit. Mit Freimut zu reden von seiner Größe und Güte. Damit er Ehre bekommt. Nicht mein Freimut, sondern seine Ehre ist wichtig. Und ich dachte, bevor wir jetzt zum Abendmahl übergehen, würde ich gerne mit euch wirklich beten, dass Gott unseren Blick nochmal von unserer kleinen, sorgenvollen Umgebung wegnimmt und sagt, wir dürfen auf seine Größe schauen. Er ist doch größer wie Corona, größer wie Heuschreckenplage, größer wie deine Sorgen, die du hast, größer als alles ist unser Gott, weil er ist auferstanden und erlebt. Vielleicht ist es eine Predigt nur für mich. Aber ich brauche das, Herr Jesus. Ich bin so erbärmlich gefangen in meinen Egoismen. Und ich möchte jetzt sagen, das tut mir leid. Es tut mir leid. Ich möchte wieder lernen, deine Ehre zu suchen in allem. Nicht nur, wenn ich singen darf, wenn ich beten darf, sondern auch im Alltag, wenn ich berufsmäßig unterwegs bin. Ich bete für uns, dass unser Beruf Berufung wird, wo wir deine Ehre suchen. Es tut mir leid, dass ich ewige Zeiten um Corona mich gekümmert habe, anstatt an deinem Wort zu lesen, wie deine Leute gebetet haben in einer Zeit der Bedrückung und Verfolgung. Und ich bete, Herr, dass ich Berlin noch mal ganz neu erschüttern lässt, damit deine Ehre groß wird. Und Herr Jesus, ich bete, wenn wir zum Mahl gehen, dass wir gehen und sagen können, vergib uns, wo wir unsere eigenen Egoismen gelebt haben. Ich möchte dieses Gemeindegebet ganz neu verinnerlichen, was dein Knecht Lukas aufgeschrieben hat. Dass ich sah, sieh an, ihr Thron, ihre Verbote und alles, was da ist. Schau an, sie stehen gegen dich auf. Aber Herr, du bist größer, du bist größer, du bist größer, du bist größer. Und so bete ich, dass wenn wir zum Mahl gehen, Herr, dass wir wieder schmecken, wie groß du bist. Dass wir das Alte hinter uns lassen können. Und können Schritte nach vorne gehen, dass wir wieder deine Größe entdecken und dass wir es nicht lassen können, von dem zu reden, was du uns gegeben hast. Hier bete ich, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Wir haben zwei Tische aufgestellt, rechts und links. Ich werde im Hintergrund Lobpreismusik abspielen mit Videos. Und in dieser Zeit schaut ihr immer, dass zu zweit ist eine Familie da, die kann natürlich als Familie um den Tisch sich sammeln. Und dann nehmt ihr euch bitte ein Brotstück, das ist gebrochen, und ihr nehmt einen Kelch und stellt den wieder zurück. Und dann könnt ihr ein bisschen beobachten. Bitte noch nicht losgehen. Wir machen das nacheinander und vielleicht, sie haben die ganze Predigt nicht mitgekriegt, vielleicht erst zum Schluss, weil es steht geschrieben, wer es leichtfertig nimmt, der isst und trinkt sich das zum Gericht. Wir müssen hier sehr, sehr genau achten. Hier ist es eine heilige Angelegenheit. Nämlich in der Nacht, wo der Herr Jesus verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte, das ist mein Leib, der für dich gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Er nahm den Kelch und sagte, das ist ein neuer Bund, den ich mit dir mache. Dass du von deinen Egoismen weggehst und kommst zu dem Heil, was ich für dich habe. So dürfen wir das nehmen. Ich segne Brot und Kelch, dass es uns zur Kraft wird und zur Stärke und dass es uns hilft, in der Umkehr zu leben. Amen.